ich habe keinen Hochdruck, kein Diabetes, nichts von diesen typischen Dingen. Ich passe überhaupt nicht in das typische Bild und bin eigentlich durchs Raster gefallen. Und das passiert halt vielen anderen Frauen auch. Im Prinzip hatte ich den Eindruck, dass man das nicht ganz ernst genommen hat. Nach der Herz-OP konnte ich einen guten Teil meiner Schuhe nicht mehr tragen. Die waren alle zu weit. Ich hatte aber nie dieses klassische Bild, was man kennt von geschwollenen Füßen, nur richtig diesen schweren Beinen. Das hatte ich nicht.
Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Immer wieder wird berichtet, dass die Symptome eines Herzinfarkts bei Frauen anders sind und Beschwerden von den Betroffenen anders wahrgenommen werden. Studiendaten zeigen, dass bei der Diagnose in Kliniken Frauen häufiger das Nachsehen haben. Und doch ist es manchmal im Klinikalltag schwer, als Frau mit Herzbeschwerden richtig wahrgenommen zu werden. Die Zahnärztin Dr. Andrea Maliani hat das selbst erfahren. Und in dieser Podcast-Folge erzählt sie, welche Beschwerden sie bei ihrem Herzinfarkt hatte und wie ein glücklicher Zufall sie gerettet hat. Hallo Frau Maliani, ich freue mich, dass Sie meine Gesprächspartnerin heute sind.
Hallo Frau Ney, ich freue mich auf unser Gespräch.
Dr. Andrea Maliani, Jahrgang 1963, ist Zahnärztin in Kempten und seit ihrem Herzinfarkt setzt sie sich zudem als ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung für andere Herzpatienten und Patientinnen ein. Dabei ist ihr ein besonderes Anliegen, auf die Gendermedizin in der Kardiologie aufmerksam zu machen. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Frau Maliani, als erstes gefragt, wie geht es Ihnen denn heute, rund 5 Jahre nach dem Herzinfarkt, den Sie ja mit gerade mal 56 Jahren hatten?
Also freue mich wirklich zu sagen, dass es mir richtig gut geht. Es hat allerdings eine Zeit gedauert nach der OP, bis ich wieder an diesem Punkt war.
Sie sind sportlich und schlank, aber mit der Ausdauer hatten Sie es als Teenager schon nicht so sehr, hatten Sie mal erzählt. Gab es denn irgendetwas vor dem Ereignis, wodurch vielleicht Zweifel an Ihrer Herzgesundheit hätten aufkommen können?
Also grundsätzlich war es immer schon so, dass ich ab einem bestimmten Leistungsniveau kurzatmig war. Das hat mich von meinem Teenageralter an begleitet. Aber es schränkte mich im normalen Lebensalter nicht ein. Es war eben nur bei bestimmten Anstrengungen. Von daher hat man sich da keine großen Gedanken gemacht. Bekannt war, dass in meiner Familie eine Fettstoffwechselstörung ist, die aber in meiner Generation und der Generation meiner Eltern bei niemandem ein Herzproblem ausgelöst hat. Mein Großvater weiß ich es und bei einem Bruder meines Großvaters weiß ich es inzwischen auch, dass der an einem Herzinfarkt verstorben ist. Aber ansonsten ist in meiner Familie jetzt, also in meiner Generation, kein Fall bekannt. Von daher war man da auch entspannt, obwohl man wusste, dass diese Fettstoffwechselstörung da ist.
Und als sich dann die Luftnot bei Ihnen irgendwann doch deutlich mehrte und belastete, da haben Sie sich ja auch schon checken lassen. Was haben denn die Ärzte in diesem Augenblick festgestellt und Ihnen empfohlen?
Also im Prinzip hatte ich den Eindruck, dass man das nicht ganz ernst genommen hat. Es sind verschiedene Untersuchungen gemacht worden. Die Ärzte haben sich auch bemüht. Also es ist nicht so, dass man gar nichts gemacht hätte. Ich hatte eine sehr nette Hausärztin in der Nähe der Praxis und ich weiß, ich bin einmal hingegangen, weil ich sagte, ich kriege so schlecht Luft. Ich bin direkt aufs Ergometer drauf. Man machte ein Belastungs-EKG. Es wurde Blut abgenommen, um Troponin zu bestimmen. Gefunden wurde nichts. Und so ging das häufiger, dass man also immer wieder was versucht hat oder untersucht hat. Aber es kam nichts heraus, was jetzt handfest gesagt hätte, so, da ist ein Herzinfarkt. Ich ging davon aus, dass andere Dinge sind.
Hatten Sie denn den Eindruck, dass Frauen mit ihren Beschwerden bei den Ärzten vielleicht auch weniger ernst genommen werden?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also wenn ich da reinkomme, ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ Herzpatient. Ein Kardiologe brachte es mal auf den Punkt, als ich nach meiner Herz-OP das erste Mal beim Kardiologen war. Der rief mich auf, ich ging hinterher in sein Sprechzimmer und wartete am Schreibtisch. Er dreht sich rum, guckt mich an und es kommt ein, Sie sind Frau Maliani? Ich so, Kiana, ja, warum? Und er guckte nur und sagte, bei dem Befund habe ich sie mir vollkommen anders vorgestellt. Okay. Und er brachte es auf den Punkt. Ich bin im Prinzip immer unterwegs. Ich bin kein Couch-Potato. Ich bin immer aktiv. Ich war immer schon schlank. Ich habe keinen Hochdruck, keinen Diabetes, nichts von diesen typischen Dingen. Ich passe überhaupt nicht in das typische Bild und bin eigentlich durchs Raster gefallen. Das passiert halt vielen anderen Frauen auch.
Sie hatten ja aber Beschwerden und Symptome. Liegt es vielleicht auch manchmal daran, dass Frauen es auch gar nicht mal zulassen wollen, krank zu sein?
Ja, das kann man wohl sagen. Ich glaube, das ist auch ein Erziehungsproblem. Man wird als Frau schon, also ist es, ich bin ja 63er Jahrgang, da war es schon so, dass man sagt, naja, komm, jetzt mach mal. Ne? Die Kinder brauchen dich, der Ehemann braucht dich, die Familie braucht dich. Und dann hat man seine Beschwerden oder seine Wehwehchen, sage ich jetzt mal, sicherlich hinten angestellt und irgendwann auch so ein bisschen vergessen, dahin zu gucken. Ja, dieses Empfinden des eigenen Körpers wird dann so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz typisches, frauentypisches Problem. Da bin ich nicht die Einzige.
Und trotzdem waren Sie ja schon, also man kann ja nicht sagen, dass Sie gänzlich unsensibel Ihrem Körper gegenüber waren. Und trotzdem hat es einige Jahre gedauert. Es ging also ein ständiges Ping-Pong, Sie hat es ja kurz erwähnt, diagnostisch hin und her. Und selbst da hat es dann nicht nochmal irgendwelche Warnzeichen außer den erhöhten Blutfettwerten gegeben, die vielleicht übergangen wurden, weil Sie, wie Sie sagten, ja eigentlich in gar keine Risikokategorie so richtig reingepasst haben.
Es kamen schon mal Zweifel auf. Ich bin auch mal bei verschiedenen Kardiologen gewesen, weil ich eben mehrfach umgezogen bin. Und war 2016 nochmal, weil ich wieder Luftnot hatte, erst beim Lungenfacharzt, der schickte mich weiter und sagte, lassen Sie einen Herzkatheter machen. Der Kardiologe guckte mich an, ich kam durch die Tür und er guckte mich so einmal von oben bis unten an. Ich dachte schon, der glaubt dir nichts. Und sagte, ach, das ist alles zu invasiv, wir machen eine Herzsonographie. Okay, ich möchte nur wissen, ob da was ist. Und man kam dann zu dem Schluss, dass also das Herz in Ordnung ist. Und dann steht er vor mir, guckt auf den Brief, den der Radiologe geschickt hat und sagt so zu mir, Ihre Jugularis, also eine der großen Gefäße, ist aber schon gestaut. Aber machen Sie mal was an Ihrem Blutfett. Wie man das macht, was man macht, was es an Möglichkeiten gibt damals. Da wurde auch nichts zu gesagt. Ich bin im Prinzip so nach Hause gegangen und hatte schon meine Zweifel, ob das alles so richtig ist. Aber auch da war jetzt keiner auf dem Plan, der sagt, Moment mal, also irgendwie, da kann doch was nicht stimmen.
Also wenn da irgendwie so eine Gefäßstauung, wenn da irgendwas ist, das muss doch eine Ursache haben, ja.
Und wenn sich das Blut, das aus dem Kopf quasi wieder zurück zum Herzen fließt, zurückstaut, dann hat das ja einen Grund, weil das Herz schafft die Leistung nicht, es wegzupumpen. Und man wurde dann auch gefragt, haben Sie Schwellungen in Beinen, dicke Füße, so diese Sache. Und ich habe gesagt, nein, nach der Herz-OP konnte ich einen guten Teil meiner Schuhe nicht mehr tragen. Die waren alle zu weit. Ich hatte aber nie dieses klassische Bild, was man kennt von geschwollenen Füßen oder richtig diesen schweren Beinen. Das hatte ich nicht. Aber ich weiß heute, dass sie doch ein
Wie
anderes
Ihr Verhältnis
Format.
Genau.
Ja, aber das war eben zu unauffällig.
Ja, und am Ende 2019, dann hat es ja dann tatsächlich geknallt, wie Sie es ja im Vorgespräch nannten. Was genau ist da passiert?
Im Prinzip war es so, es war eine Phase, wo ich endlos viel Stress hatte. Es gab viele kleine Dinge und immer mehr obendrauf. Und ich habe nur gedacht, okay, bald ist Urlaub, das schaffst du doch. Und ich hatte immer mal ein kleines bisschen Schwindel zwischendurch, so ganz kurz, so 2-3 Sekunden. Habe ich gesagt, komm, das ist alles stressbedingt. Ich bin dann auch nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich dachte, naja, findet ja eh keiner was. Bin dann abends mit Freundinnen essen und war auch alles schön. Es war so warm, wie es im Sommer halt sein kann. Schön schwül, bin nach Hause und es war eigentlich alles wunderbar. Dann wurde ich nachts wach und stand im Wasser. Also ich war wirklich klitschnass. Und es war ganz, ganz merkwürdig. Mir war eisekalt und ich hatte auf einmal das Gefühl, jemand kommt, zieht mir eine Jacke an, die zu klein ist, drückt, umfasst mich von hinten und drückt mich zusammen.
Also sehr unangenehm.
Und heizt dann die Jacke auf. Also es war ganz spooky, würde man heute, würde meine Kinder sagen. Ich bin dann erstmal aus dem Schlafzimmer raus, nach unten ins Wohnzimmer. Man will ja auch keinen stören mit seinen Liebchen. Und habe mich hingesetzt. Und bis ich dann so im Kopf mich mal sortiert hatte, war der ärgste Ansturm auch schon vorbei.
Und Sie sind ja auch dann tatsächlich in Urlaub geflogen anschließend, so wie Sie es vorhatten, nämlich nach Vancouver.
Genau
so,
das.
Im Nachhinein würde man vielleicht sagen, es war doch ein bisschen Harakiri.
Also ja, es war einfach, was soll man dazu sagen, ne? Es war völlig idiotisch, wenn man das weiß. Ich hätte an dem Abend den Rettungswagen rufen sollen, das wäre das einzig Richtige gewesen. Aber die Stresssituation hat mir nicht mal den Raum gelassen, das zu tun, für mich in dem Moment. Klar. Ich habe das nicht sehen wollen, ich habe einen Tunnelblick entwickelt, es ging einfach nicht.
Und die Urlaubsfreude war ja groß, mit Familie wegzukommen.
Genau.
Am Ende hatten Sie ja Gott sei Dank trotzdem Glück im Unglück. Ja. Und dazu hat auch ein glücklicher Zufall, wie ich es in der Anmoderation nannte, beigetragen. Genau. Was war das denn?
Ja, man muss vielleicht in zwei Sätzen davor, wir wollten eigentlich ein anderes Hotel in Vancouver haben, das kriegten wir aber nicht gebucht und haben dann dieses genommen ersatzweise. Manchmal ist das Schicksal schon richtig gut drauf. In Vancouver angekommen, merkte ich dann schon, dass was nicht stimmt. Ich war müde und wie erschlagen und man konnte es eigentlich auch nicht mehr mit einem Jetlag erklären. Und bin dann noch am nächsten Tag meiner Familie spazieren gegangen, relativ ausgiebig. Und dann am Ende dieses Spaziergangs merkte ich dann, dass ich Herzbeschwerden hatte. Wirklich, da war es nicht mehr wegzudiskutieren. Es war ganz klassisch. Brennen hinterm Brustbein, taube Hände, ausstrahlende Schmerzen. Also ganz klassisch wie Werbung. Aber erst an dem Tag. So, und habe dann überlegt, wo gehe ich zum Arzt? Weil es war klar, ich muss zum Arzt unsere Freunde anrufen, die in Vancouver leben. Und dann komme ich zum Hotel zurück und sage zu meinem Mann, das Rätsel, Lösung ist einfacher. Neben unserem Hotel ist ein Krankenhaus. Da gehe ich doch da rein. Das ist das Einfachste. Was ich da noch nicht wusste, ist, dass das St. Paul's Hospital einen der besten Kardiologien und einen der besten Herzchirurgien in British Columbia hat. Das war eigentlich der absolute Glückstreffer und deswegen bin ich so froh dem Schicksal dankbar, dass wir in diesem relativ ollen Hotel gelandet sind. Es hätte keinen besseren Platz für den zweiten Teil meines Infarkts geben können, der dann sich nachts einstellte. Aber auch da vielleicht nochmal ganz typisch Frau, kein Elefant auf der Brust, wie man das im Lehrbuch liest, keine Todesangst, keine Schmerzen in der Brust, nur ein ganz gruseliges Stolpern, was mich geweckt hat. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, du brauchst genau jetzt Hilfe. Es ist 3 Uhr morgens, es ist furchtbar egal, aber du gehst jetzt rüber.
Genau, und sie haben dann sich trotzdem noch die Zeit genommen, frisch geduscht und sind dann rüber zur Notaufnahme gegangen.
Frau geht ja nicht ungewaschen zum Arzt. Ja, also Haare waschen, und das musste sein. Das hat mir auch gut getan, das warme Wasser. Was immer ganz witzig ist, wenn ich mit einer Frau darüber rede, sagen die immer, genau das hätte ich auch gemacht. Und wenn ich es einem Mann sage, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Also man merkt, auch da ist die Haltung eine andere.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Ja, und Sie sagten ja dann auf einmal, Ihr Herz stolperte wie ein Wagen mit Fehlzündungen. Als Sie dann in der Klinik gegenüber waren, haben die amerikanischen Ärzte irgendetwas anders gemacht, als Sie bei den Untersuchungen bislang in Deutschland erlebt hatten?
Also was mir aufgefallen ist da, ist, dass sie sehr empathisch waren, dass man da also wirklich das Gefühl hatte, es läuft Hand in Hand, wie am Schnürchen. Es war ein sehr warmherziger Umgang, was in so einer Situation sehr wichtig ist. Also es ging alles relativ schnell. Nun hatte ich eine klare Symptomatik. Da gab es auch nicht mehr viel dran zu rätseln. Das ist sicherlich auch natürlich dann einfacher, eine Diagnose zu treffen. Und ja, es war einfach so, man wurde empfangen, man kriegte eine angewärmte Decke, was ich total nett fand in dem Moment, obwohl es Sommer war, weil es einem wie eine Umarmung vorkommt. Also in dieser Situation, wo man ja weiß, jetzt ist wirklich ernst, hat einem das unheimlich gut getan. Ja, das war einfach. Und dann ging die ganze Diagnostikschiene los mit Zugang legen, Echo, also alles, was man so macht, EKG schreiben. Dann kam der Kardiologe, guckte sich das an und sagte, okay, das ist ein Infarkt, Sie bleiben
hier. Okay.
Das ging dann relativ schnell.
Wie wurden Sie dann weiter behandelt, nachdem der Herzinfarkt entdeckt wurde?
Zunächst war es dann so, dass ich noch in der Notaufnahme gewartet habe. Das hat auch eine Zeit gedauert. Es war klar, der Infarkt ist schon mehrere Stunden alt. Und dann ging es ins Herzkatheter. Und im Herzkatheter ging das auch eigentlich relativ schnell weiter. Und ich merkte dann, dass der Arzt einen bestimmten Bereich immer wiederholte, 2-3 Mal. Und hinter mir stand einer der Oberärzte und der sagte dann zu ihm, du kannst jetzt aufhören, das ist alles dicht. Dann haben die mich wieder zurückgefahren in den Bereich, wo die Betten stehen, bevor man wieder auf Station geht. Und dann kam dieser Oberarzt in die Ecke und guckte mich an mit so einem Blick aus, wie sage ich es ihr? Und ich glaube es selber nicht.
Okay.
Ich habe mir gesagt, der guckte sparsam. Also er kam dann zu mir, setzte sich ans Bett, zeigte mir ein Blatt, wo mein Herz drauf ist mit den Veränderungen und guckte mich an und meinte, wir wollten ihn Stent setzen. Wir reden jetzt über Bypässe. Kaum jemand überlebt so ein Infarkt. Sie haben nur überlebt, weil sie Kollateralgefäße haben. Kollateralen sind Umleitungsgefäße, die blockierte Stelle quasi überbrücken. Und bei mir war die Vorderwandarterie am oberen Ende, proximal, wie die Mediziner sagen, so dicht, dass sie gar nicht mehr reingekommen sind. Und dann gab es noch ein paar andere Baustellen da dran. Und dann war klar, es läuft auf eine Herz-OP raus.
Die haben sie auch dann gut überstanden und
das
da ging dann.
Ging, es war relativ schnell klar, nach Hause fliegen ist nicht. Er sagte mir, wenn oben was passiert, sind sie tot. Wenn hier was passiert, dann schiebe ich sie wieder an.
Okay. Ich sagte, okay, der Mann hat beruhigend zu hören in so einem Augenblick.
Ja. Und dann war klar, ich mache das da. Das haben die super gemacht. Das ging wirklich, ja, ich muss sagen, es ist natürlich nicht schön, wenn man dann wach wird nach so einer Herz-OP, das Gefühl ist, als wäre ein Panzer über einen gefahren. Aber man merkt doch einfach, es ist gut geworden. Ja, also das war, das Körpergefühl sagte einem, alles wird gut.
Und dann konnten Sie auch nach welcher Zeit wieder nach Deutschland zurückfliegen?
Darüber schmunzeln auch alle. Ich bin dienstags operiert worden und saß montags drauf, am sechsten Tag nach OP, im Flieger der KLM nach Hause mit dem Fit-to-Fly des operierenden Chirurgen und der Unterschrift der Fluggesellschaft, dass sie mich so mitnehmen. Sechster Tag.
Okay.
Das war aber ganz klar so. Er sagte, wenn alles optimal läuft, dürfen Sie fliegen. Wenn es Probleme gibt, bleiben Sie noch 5-6 Wochen.
Und aber es hat ging alles gut.
Der Flug hat gut geklappt. Ich war bestens betreut. Ich will jetzt ja keine Werbeveranstaltung für die KLM machen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wenn was ist, die waren spitze.
Die waren gut, ja. Und nach dem Herzinfarkt dann wieder zurück in Deutschland, da hat man dann noch endlich ihren Blutfettwerten mehr Beachtung geschenkt, die man ja vorher aufgrund ihrer ansonsten guten Gesundheit ärztlicherseits offenbar als nicht kritisch gesehen hatte. Was kam denn letztendlich dabei heraus, als man sich das genauer anschaute?
Heraus kam das meiste schon in Kanada. Also der Chirurg hat da relativ kurzen Prozess gemacht, hat sich die Werte angeguckt und sagte mir, das ist genetisch bedingt. Sie brauchen die und die Medikamente, einen sogenannten PCSK9-Hämmer. Das ist eins der ganz modernen Sachen, leider auch sehr teuer. Und hat mir relativ schnell gesagt, dass er so fatale Werte in seiner Berufskarriere nur ganz selten gesehen hat. Also der hat relativ schnell Klarschiff gemacht und mir empfohlen, auch die Verwandten jetzt in meiner Generation wirklich nochmal aufmerksam zu machen, sich untersuchen zu lassen.
Auch wahrscheinlich innerhalb der eigenen Familie, ihre Kinder und alles zu checken nochmal, dass da wirklich nichts weitergegeben wurde.
Das haben wir gemacht. Die Kinder haben nichts, sie haben das auch nicht geerbt. Also das ist bei mir geblieben, das ist auch sehr schön so.
Gott sei Dank.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt hier in Deutschland haben wir eine Humangenetik gemacht, haben das auch dann zu Papier bringen können, was da jetzt genau nicht in Ordnung ist. Und aufgrund dessen bekomme ich zum Beispiel dieses spezielle Medikament, diesen PCSK9-Hämmer, auch von der Kasse erstattet. Und damit bin ich jetzt in dem Zielbereich, den man sich wünscht für einen Hochrisikopatienten, nämlich unter diesen besagten 55 die man haben darf fürs LDL. Ja.
Also ist ja dann doch schon ein wirklich einschneidendes Erlebnis und das hinterlässt ja seine Spuren. Was hat sich denn bei Ihnen sonst noch so in Ihrem Leben durch diese Ereignisse geändert? Denn im Beruf zum Beispiel stehen Sie ja nach wie vor.
Ja, also das war auch mein Ziel, wieder zurückzugehen, weil ich arbeite sehr gerne und in meinem Beruf bin ich Überzeugungstäter. Ich liebe einfach meine Arbeit. Und das ist für mich auch ein Teil, ja, wie soll man sagen, Lebensqualität. Aber ich mache viel weniger Stunden. Ich arbeite nur noch Teilzeit, sodass auch genug Zeit bleibt für mich, mal die Füße hochzulegen oder wenn man mal eine schlechtere Phase hat, dass man merkt, das Herz wird jetzt nicht ganz so gut, weil so ganz ohne Schaden ist es nicht davon gekommen. Dann habe ich einfach Ressourcen, wo ich sagen kann, heute mache ich nichts.
Wahrscheinlich lernt man auch eher mal wirklich Nein zu sagen, wenn es zu viel wird. Nach
genau,
so einem Ereignis.
Das ist auch ein Problem. Genau, die Frauen müssen das Wort Nein mal in ihren Wortschatz implementieren. Das tun viele nicht. Ich kann heute Nein sagen. Und ich weiß heute, dass die Welt sich weiter dreht, wenn ich nicht arbeite oder nicht schaffen kann. Das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung, die man oft hat. Man denkt immer, man ist unersetzbar. Man ist nicht unersetzbar. Der Mensch, der ist unersetzbar. Der Mensch selber, aber nicht die Arbeitskraft. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, das ist vielen gar nicht klar, dass man als Mensch nur einmalig ist.
Ja, oft, wenn man so in seinem täglichen Rattenrennen ist, vergisst man das wirklich leicht.
Ja.
Was hat Sie denn noch zusätzlich motiviert, trotzdem auch neben Ihrer normalen Arbeit sich dann ehrenamtlich zu engagieren? Denn das hatte ich ja auch erwähnt, Sie sind ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung geworden.
Für mich ist es wichtig, dass die Menschen einfach mehr über ihre Erkrankung lernen, dass sie sich damit beschäftigen. Weil nur wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man auch lernen, damit umzugehen. Für die Psyche ist das wichtig. Und man muss auch einfach verstehen, was die Ärzte wollen. Wo soll es hingehen? Warum muss mein Cholesterin gesenkt werden? Warum zum Beispiel muss ich aufpassen mit meinem Diabetes? Ich habe ja jetzt keinen, aber wenn ein Patient Diabetes hat. Und das zu verstehen, ist für mich immer Teil der Therapie. Das merke ich in meinem Beruf, wenn ich einen Patienten habe, der eine Zahnbetterkrankung hat und der hat verstanden, was da ist. Dann macht er mit. Das funktioniert. Aber wenn ich dem nur sage, ja, sie sollten das so und so machen, dann passiert nichts. Gar nichts. Das verstehen die Leute nicht. Und das ist hier nicht anders. Und ich möchte einfach, dass die Menschen, die auch die Laien, ihre Krankheit besser verstehen und zum Beispiel begreifen, dass eine Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung mit einem Bypass oder einem Stent nicht geheilt ist. Es hilft einem. Mhm. Aber die Ursache, die dahin geführt hat, die muss ich behandeln. Und da muss ich dran arbeiten. Sonst wird es auf lange Sicht nichts.
Und man hat nicht alles, aber doch einen großen Teil hat man immerhin auch selbst in der Hand, was zu machen.
Ja.
Ergänzend vielleicht zur Therapie.
Genau. Und ich finde, die Herzstiftung macht das ganz gut mit ihren Vorträgen, ob Herzwochen oder Broschüren. Die sind einfach so schön geschrieben, dass auch ein Laie Freude hat, sie zu lesen und auch versteht, worum es eigentlich geht. Und das ist mir wichtig. Und für mich ist es einfach so ein Stückchen, ja, wie soll man sagen, zurückgeben. Ja, für mich ist das ein unglaubliches Glück gewesen, ein Geschenk, dass ich weiterleben kann. Und von diesem Glück möchte ich jetzt was abgeben. Vielleicht kann man es hier schon.
Ja, auch vielen Dank für das Kompliment an unsere Arbeit bei der Herzstiftung. Nach den Erfahrungen, was würden Sie denn zum Beispiel speziell auch Frauen raten?
Also grundsätzlich erstmal ein bisschen mehr an sich selber denken und auch mal Freiräume schaffen. Das ist das Grundsätzliche. Nicht jedes Päckchen, das man trägt, muss man selber tragen. Man kann Dinge umverteilen. Das habe ich zum Beispiel bei uns in der Familie gemacht. Das hat die Familie eigentlich zusammengebracht. Wieder wesentlich mehr, weil die Kinder werden flügger und wie es so ist. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt und die anderen wissen auch wertzuschätzen, wie viel man leistet. Das ist also, hat ganz viele positive Seiten. Nicht nur, dass man selber weniger Arbeit hat. Also daran sollte man denken. Man muss auch mal gucken, wer im Umfeld ist. Hat man wirklich Menschen, die einem gut tun oder welche, die einem nicht gut tun? Und letztere sollte man vielleicht nicht mehr so viel kontaktieren. Das ist zum Beispiel das, was ich gemacht habe. Und letztlich auch, wenn man was hat, zum Arzt gehen und auch nicht gleich, wenn jemand sagt, nee, da ist nichts, sich das gefallen lassen. Wenn man das Gefühl hat, da ist was, dann kann man noch mal eine zweite rein. Jeder alles wissen. Das ist so. Ich kenne das jetzt als Zahnärztin. Es gibt auch Dinge, wo ich merke, das sind andere besser. Ich schicke den Patienten dann weiter.
Ja, sehr wichtiger Hinweis. Was würden Sie denn gerne Kardiologen oder Kardiologinnen ans Herz legen, nach Ihren eigenen Erfahrungen?
Öfters mal genauer. Auch das kenne ich aus meinem Beruf. Ich rede mit den Leuten manchmal und dann kommen manchmal Dinge, wo ich merke, ach, da, das geht dann um andere Sachen im Bereich Zahnmedizin. Da gibt es auch psychosomatische Sachen, wo man merkt, das Problem, was ich sehe, ist nicht, die Ursache dafür ist eine ganz andere. Die kriege ich im Gespräch raus. Und das ist in der Kardiologie, glaube ich, ja, ist es, glaube ich, noch viel stärker, weil manches wirklich das Herz ausbadet, was einem auf der Seele brennt. Und bei Frauen muss man manchmal sich etwas mehr Zeit nehmen und mal mehr hinhören, um rauszukriegen, wo es denn wirklich drückt. Und Frauen haben ja durchaus Erkrankungen am Herzen, die eben auch eher psychischer Natur sind oder Auslöser in psychischer Erkrankung, nicht eine Erkrankung, sondern
ein
Problem ist, ein seelisches Problem, will ich vielleicht sagen. Das trifft es, glaube ich, eher, was sich so auswirkt, aber dann auch handfest nachweisbar ist. Und ich glaube, man muss da einfach öfters hinhören. Was allerdings in der Medizin heute im Zeitalter von Budgetierungen immer schwieriger wird, weil es auch nicht mehr wirtschaftlich ist, zuzuhören.
Leider ein wahres Wort.
Das muss man, ne, auch das muss man natürlich fairerweise sagen. Es fehlt oft die Zeit, sich hinzusetzen und dem Patienten zuzuhören.
Aber man könnte sehr viel damit erreichen.
Man könnte vieles erreichen, das wissen die Ärzte auch. Das ist also nicht so, dass die Ärzte da keine Lust drauf haben, sondern dass es einfach oft eine Frage ist, wie kann ich das letztlich in der Praxis so gestalten? Aber es wäre gerade, glaube ich, für die Frauen sehr vorteilhaft, wenn man da mehr Zeit investieren könnte.
Ja, vielen Dank, Dr. Maliani, für dieses erfrischende Gespräch und dass Sie uns Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben.
Vielen Dank auch.
Was können wir als Impuls mitnehmen? Geschlechterspezifische Unterschiede in der Herzmedizin. Das ist keine Theorie, sondern die bestätigen sich leider allzu oft im Alltag. Ein Herzinfarkt ist dabei nur eines der vielen Beispiele. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie stets aufmerksam Ihrem Körper gegenüber, wenn ungewöhnliche Beschwerden auftreten. Vor allem, wenn Sie plötzlich kurzatmig sind oder nur noch eine geringe Belastbarkeit haben und die sich dann mit weiteren Symptomen kombinieren. Gehen Sie dann zum Arzt, schildern Sie selbstbewusst Ihre gesundheitliche Situation. Informationen rund um die Herzgesundheit und auch vor allem kardiale Notfallsituationen, die finden Sie übrigens auch auf der Website der Deutschen Herzstiftung unter www.herzstiftung.de. Für heute sage ich, hören Sie auf Ihr Herz und bleiben Sie gesund. Dann freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.